Wer von euch ist schon mal bestohlen worden? Könnt ihr mal? Nein, ich muss anders sagen, wer ist noch nie bestohlen worden? Wäre vielleicht ein bisschen einfacher. Also doch, einige, ich sehe zwei Hände. Ist das wirklich nur zwei? Sind alle anderen schon bestohlen worden? Krasse Geschichte. Was ist da schon gestohlen worden? Ihr könnt mal ein bisschen reinrufen. Velo? Handtasche, Velo? Koffer? Schlüssel? Einkauf? Deine Einkaufstasche? Krass. Also schon vieles. Also wir könnten jetzt wahrscheinlich eine ziemlich lange Liste zusammentragen. Mir ist schon das Portemonnaie gestohlen worden. Ich war im Kleiderladen und hatte irgendwelche Hosen angezogen vor dem Spiegel. Und in der Zeit hat jemand aus der Kabine mein Portemonnaie geklaut. In Basel war das sogar. Unglaublich, in Basel. Die Basler sind sonst ganz freundlich. Also sonst ist es wahrscheinlich mehr in Zürich. Unserem Sohn ist vor einigen Monaten das Kickboard gestohlen worden. Also es ist wirklich krass. Wie wäre es, wenn es weltweit keinen einzigen Diebstahl mehr geben würde? Einfach nichts, nada. Wie wäre das? Es wäre gewaltig. Du müsstest nie die Haustür abschließen, nie das Velo, das Auto, irgendwie denken, wo steht mein Koffer oder irgendetwas. Du wüsstest, du kannst jedem voll vertrauen, der da irgendwie über die Welt geht. Das wäre herrlich. Leider sieht die Realität ein bisschen anders aus. Und darum sagt Gott ja, du sollst nicht stehlen. Und in diesem Gebot stehen nur zwei Worte in Hebräisch. Auch hier, also ganz kurz und bündig. Eigentlich ist das die Predigt, wo man jetzt eigentlich sagen könnte, Amen. Und gehen wir weiter. Und ich möchte doch noch ein bisschen ausführen, was das beinhaltet und warum eigentlich neigen wir Menschen derart in diese Richtung zu stehlen. Aber zuerst mal sehen wir, Gott beschützt deinen Privatbesitz. Das ist mal etwas Schönes, oder? Du hast einen Gott, da gibt es einen Gott, der will, dass dein Zeug bei dir bleibt, das dir gehört. Der schützt das. Und die Bibel kennt sogar auch Privatbesitz. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Die Bibel kennt Privatbesitz. Und das ist zum Beispiel Geld, kann das sein, persönliche Gegenstände, aber auch geistiges Eigentum. Und das will er schützen. Und zwar nicht nur jetzt konkret deines, sondern von allen Menschen. Die Möglichkeit von Privatbesitz ist effektiv die Grundlage von Freiheit. Eine direkte Auswirkung von Diebstahl ist Misstrauen. Oder ist auch Misstrauen. Und irgendwie denkt man, ja, sei nicht so misstrauisch, aber leider müssen wir oft misstrauisch sein. Ich denke nur diese Telefonanrufe da von irgendwelchen Leuten, die ja, Geld rausholen wollen, das ist ja unglaublich. Also man muss auch irgendwelche Fake-Mails, also man bekommt ja fast schon mehr Fake-Mails als echte Mails. Man muss heute wirklich misstrauisch sein. Warum? Wegen dem Diebstahl. Also die Freiheit wird so beschnitten und man verdächtigt andere, man verdächtigt Menschen, man verdächtigt vielleicht sogar ganze Volksgruppen. Während eines Sommers wurden uns im Keller immer wieder Glasses gestohlen. Zuerst haben Ari und ich unsere Kinder verdächtigt, da konnten sie uns dann wirklich aufrichtig erzählen, nein, sie waren es wirklich nicht. Und dann merkten wir, da ist jemand, der immer Glasses holt. Und wir haben schon ein Gewehr, also wir hatten die Tür auch offen gelassen, also jetzt leider, eben, können wir es auch nicht mehr. Aber da haben wir es noch gemacht und wir haben andere verdächtigt, ja, vielleicht ist es die oder der und so. Es ist nicht sehr förderlich, es ist echt nicht gut. Was meint das Gebot, du sollst nicht stehlen? Jemand hat das mal so formuliert, das Gebot. Es untersagt jedes Antasten des Nächsten. Das ist mal die allgemeine Erklärung. Und dann geht es weiter. Die Minderung seines Bestehenkönnens sowie den Griff nach dessen Eigentum. Das meint, überformuliert so dieses Gebot. Und in der Bibel werden uns ja auch eine ganze Reihe von Dieben vorgestellt. Und erstaunlicherweise ist ein Apostel dabei. Der Apostel Judas war ein Dieb. Er gehörte zum engen Jüngerkreis von Jesus und er hatte die Kasse der Jünger in Obhut. Und es heißt, dass er immer wieder Geld daraus gestohlen hat. Und er hat tatsächlich letztlich dann wegen Geld Jesus hat er verraten. In Johannes 6, Vers 70 heißt es, ich habe euch, also Jesus sagt das, ich habe euch 12 auserwählt, die 12 Apostel, aber einer von euch ist ein Teufel. Er sprach von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, einem der 12, der ihn später verriet. Der Dieb Judas wird als Teufel bezeichnet, wörtlich als Durcheinanderbringer, Diabolos, Durcheinanderbringer. Und das, er tut die Werke des Bösen. Und er war effektiv so geldgierig, wie gesagt, er hat Jesus für 20 Silberstücke verraten. 20 Silberstücke, das war der Lohn eines Taglöhners in einem Monat, ein Monatslohn. Also nicht eine Riesensumme. Aber überraschend zeigt das Neue Testament, dass sogar im Tempel gestohlen wurde. Dem heiligen Ort, das war der, also wenn wir den Juden damals gefragt hätten, das ist ja heute auch noch die Gläubigen, aber damals noch mehr, weil der Tempel gestanden hat. Wo ist der wichtigste Fleck auf dieser ganzen Welt? Ja, keine Sekunde, ja logisch, dort wo der Tempel ist. Aber dort wurde gestohlen. Matthäus 21, Jesus ging in den Tempel und fing an, die Händler und jene, die bei ihm kauften, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um. Dabei sagte er, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Eine Räuberhöhle. Im Tempel, dem Begegnungsort mit Gott, wurde betrogen und gestohlen, was das Zeug hielt. Und darum wurde Jesus so zornig, das war ein heiliger Zorn, und hat das getan. Nun, wenn wir von diesem Gebot hören, denken wir wahrscheinlich zuerst an einfache Diebstähle. Und das ist wahrscheinlich auch zu Recht so. Es ist ja wirklich, wir haben es vorher schon ein bisschen gehört, krass, was alles gestohlen wird. Ich denke, ihr könnt mal einen Hotelier fragen, was da alles wegkommt. Also die Tücher sind das Kleinste wahrscheinlich noch, aber auch Besteck und Geschirr und die Haarföhns sind immer angemacht, dass die, sonst wären die auch weg. Die Betten bleiben, glaube ich, normalerweise drin, aber sonst. Oder im Geschäft wird gestohlen: Papier, Locher, Kugelschreiber, Werkzeuge auf der Baustelle. Wurden auch schon große Maschinen geklaut bei euch? Das ist unglaublich eigentlich, dass das gemacht wird. Im Wald bearbeitetes Brennholz gestohlen, im Internet Identitätsdiebstähle und vieles mehr. Es wird enorm alles, so viel gestohlen. Und Gott will dieses Eigentum schützen mit diesem Gebot. Interessant ist, dass so ein Gebot, du sollst nicht stehlen, das kommt nicht in allen Kulturen vor. Zum Beispiel bei den alten Griechen war das ganz anders. Der Dichter Homer, 18. Jahrhundert vor Christus, der feiert das Stehlen. Er feiert es, wahrscheinlich nur solange er nicht betroffen ist, aber er feiert es, weil man da seine Schlauheit beweisen konnte. Die Götter haben gestohlen, die Halbgötter, die Helden, die waren schlau, die konnten das. Übrigens, du sollst nicht stehlen, es gibt keinen Zusatz. Wenn das Produkt mehr als 10 Franken kostet, dann gilt es. Also es gilt schon von ganz kleinen, beginnt das bei der Parkour. Oder wenn die Kassiererin dir zu viel Geld rausgibt und du sagst nichts. Oder wenn du schwarz fährst im Zug oder wenn du im Geschäft die Geburikarte des Teams unterschreibst, aber deinen Betrag nicht hineinlegst. Gibt so viele Möglichkeiten, oder? Genau. Vielleicht sagst du, ach, bei solchen Kleinigkeiten ist doch nicht so schlimm. Ist jetzt die Frage, wessen Maßstab wir ansetzen, unser eigenes Empfinden. Aber Gott, ich glaube, Gott sieht das ein bisschen anders. Er sagt zum Beispiel in Lukas 16, Vers 11, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Es geht aber nicht nur um den Schutz vom Privateigentum. Man kann auch das Gemeinwesen bestehlen. Wie das? Nun, indem wir die Steuererklärung nicht richtig ausfüllen. Und ich habe den Eindruck, es gibt einen Drang, vielleicht ist der manchmal auch bei uns ein bisschen im Hinterkopf, einen Drang, mehr abzuziehen, als wirklich okay ist. Oder ein bisschen die Grenze ausloten, das könnte man vielleicht auch noch so und so. Oder auch weniger Einkommen anzugeben, als man wirklich müsste. Auch wenn wir vielleicht die eine oder andere Steuer als ungerecht und mühsam empfinden, wir dürfen keine Selbstjustiz anlegen. Damit bestehle ich den Staat und letztlich euch, wenn ich das jetzt tun würde. Wir bestehlen uns gegenseitig, also wir bestehlen das Volk. Klar, einige sagen, ja, der Ehrliche ist der Dumme, das machen doch alle. Die Frage ist, ob wir mit solchen Argumenten vor Gott dann auch bestehen könnten. Kannst du mal sagen, ja, weißt du, der Nachbar hat gesagt, der Ehrliche ist der Dumme, darum habe ich es auch gemacht. Und das hat Gott gesagt, du sollst nicht stehlen. Ja, wir sollten besser auf das hören, was Gott sagt. Einmal versuchten die Pharisäer, Jesus eine Falle zu stellen. Und sie fragten ihn, ist es richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Und hier geht es jetzt ums Steuern zahlen, oder? Und Jesus sagte, gib mir einen Denar. Er hielt ihn hin und sagte, wessen Gesicht ist hier drauf? Sie sagten, ja, das vom Kaiser. Und Jesus sagte, gut, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Aber gebt Gott, was Gott gehört. Das heißt also, wir sollen richtig Steuern zahlen. Und wir sollen uns freuen, dass, wenn wir genug Geld haben, das zu tun. Also nicht irgendwie, oh nein, jetzt muss ich, hey, du kannst mittragen zum Wohlergehen unseres Staates. Wir haben so eine tolle Schweiz, wir haben so viel Gutes. Wir dürfen mittragen mit unseren Steuern. Ist eigentlich mega etwas Schönes. Diebstahl ist auch, wenn ein Arbeitgeber zu tiefe Löhne bezahlt. Oder wenn du jemandem sagst, hey, wasch mein Auto oder mähe mit den Rasen, ich bezahle dir 20 Franken und dann vergisst du es oder so. Zum Stehlen gehört natürlich auch, wenn zum Beispiel Großkonzerne in Entwicklungs- oder auch Schwellenländern Rohstoffe abbauen zu Dumpingpreisen oder Regenwälder abholzen oder wenn man Mitarbeiter ausbeutet zu einem mega tiefen Lohn und wir haben dann schön günstige T-Shirts oder was auch immer. Und dann gibt es auch die Form von Diebstahl, wo vielleicht besonders viele gefährdet sind, nämlich du kannst Zeit stehlen. Das sieht man gar nicht so gut, gell? Ich habe es nicht im Hosensack. Aber man hat es trotzdem gestohlen. Zeit ist Geld. Wenn du am Arbeitsplatz eine Stunde rumquatschst oder irgendwie privat auf dem Internet bist oder Mails schreibst, dann ist das irgendwie ein bisschen schwierig, weil du bestiehlst deinen Arbeitgeber. Und wenn man selber Arbeitnehmer ist, dann fällt einem das vielleicht gar nicht so auf. Aber wenn du dann der Arbeitgeber bist, der die Löhne zahlt, dann sieht es plötzlich anders aus. Der Arbeitgeber zahlt Löhne für 8,5 Stunden pro Tag und nicht für 7,5 Stunden. Jetzt stell dir mal vor, du gehst zum Bäcker, kaufst 6 Gipfeli und beim Bezahlen merkst du, dass nur 4 in der Tasche sind. Und der Bäcker sagt, ja, weißt du, das ist kein Problem, du machst das ja auch so in der Arbeit. Aber eine Stunde kostet viel mehr als 2 Gipfeli. Ja. Also wenn es unser Portemonnaie betrifft, dann sieht es dann plötzlich anders aus. Der Papst wurde mal gefragt, wie viele Leute arbeiten eigentlich im Vatikan? Und spontan sagte er, etwa die Hälfte. Nein, ich glaube nicht, dass er das gefragt wurde. Sprüche 11, Vers 1 sagt, der Herr verabscheut Betrug, doch er freut sich an Ehrlichkeit. Weiter kann man auch geistiges Eigentum stehlen. Ideen, Texte, Software, Filme, und das wie so verkaufen, als wäre es das eigene und macht eben auch Geld daraus. Und es gibt illegale Internetseiten, da kann man Filme gratis ansehen, die aktuell im Kino laufen. Ganz aktuell. Du kannst jetzt auch sagen, na gut, also das Schauen der Filme ist nicht widerrechtlich. Das Raufladen der Filme ist widerrechtlich. Und dann kannst du es trotzdem schauen. Aber es ist doch nicht okay, weil man bereichert sich dann oder man ist Teil von etwas, das eigentlich Diebstahl ist. Der Eigentum der Filmrechte wird geschädigt und ich würde mich dann daran beteiligen. Oder wenn man ein Spotify-Abo mit jemandem teilt, der nicht im gleichen Haushalt wohnt, ist auch Diebstahl. Das Gebot verurteilt aber noch etwas anderes, nämlich wenn Menschen gestohlen werden, wenn Menschen versklavt werden. Man sagt, es gibt weltweit so viele Sklaven wie nie zuvor. Stellt euch das mal vor. Wir dachten eigentlich, wir hätten die Sklaverei, die wurde abgeschafft, aber es hat so viele wie nie zuvor. Im SRF wurde vor einigen Wochen ein Bericht geschrieben und da sagen sie, dass 50 Millionen Menschen betroffen sind weltweit. 50 Millionen. Einerseits kann man sagen in Richtung Arbeitssklaven, dass man dann arbeiten muss und krampfen muss und nichts bekommt, aber andererseits auch Sexsklaven. In dem Bericht wurde auch gesagt, dass weltweit 22 Millionen Frauen in Zwangsehen leben müssen. 22 Millionen. Auch die Schweiz ist von diesem Menschendiebstahl betroffen. Frauen, aber zum Teil auch Menschen, werden zur Prostitution gezwungen in der Schweiz. Ist auch schrecklich. Vielleicht überrascht es uns, wenn wir noch einen Schritt weitergehen, aber wir können sogar Gott bestehlen. Wir können Gott bestehlen. Gott ist der Schöpfer und ihm gehört alles, was in der Welt ist. Er hat alles gemacht, ihm gehört alles. Und alles, was wir haben, ist uns von ihm geliehen. Wir sind nur Verwalter. Und jetzt hat Gott gesagt, um die Nächstenliebe zu fördern, will ich, dass du von dem, was du empfangen hast, etwas weitergibst. An mich selber, in mein Reich hinein, konkret auch an Bedürftige. Es steht zum Beispiel in Malachi 3, Vers 8 bis 10 folgendes. Und hier werden wir sehen, was Gott meint, ihn zu bestehlen. Darf ein Mensch Gott berauben? Ihr habt mich beraubt. Und dann fragt ihr noch, ja, womit sollen wir dich beraubt haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Also hier heißt stehlen, Gott etwas nicht geben, was ihm gehört. Alles, was wir haben, gehört eigentlich Gott. Also wir haben da manchmal die Täuschung, das gehört uns selber, aber eigentlich gehört es Gott. Und jetzt sagt Gott, ich gebe dir 100% und ich möchte, bring mir 10% zurück von dem Ganzen. 10%. In dem Sinne ist es eigentlich für Christen gar keine Spende, ich gebe dir etwas von mir, sondern es ist ein Zurückbringen von etwas, das eh Gott gehört. In unserer Gesellschaft gilt, Geld vermehrt sich ja, wenn ich etwas nehme und bekomme, aber bei Gott gilt das Gegenteil. Es vermehrt sich, wenn ich es weitergebe. Klar, jetzt sagt jemand, gut, dieser Vers hier vorne, das ist Altes Testament, das gilt für uns nicht mehr. Und es gilt vielleicht nicht mehr in dem Sinne, dass es ein Gesetz ist, du sollst so den Zehnten, aber das Prinzip, das gilt immer noch genau gleich. Und ich bin sogar, wir werden das dann noch sehen, im November gibt es eine andere Predigt, wo das auch noch ausgeführt wird. Ich glaube, also Jesus hat auch den Zehnten befürwortet übrigens. Also wir können uns durchaus an diesem zehnten Teil orientieren. Auch, und man kann aber auch, man muss nicht begrenzen, man kann auch noch drüber gehen, wenn man das möchte. Also wir sollen nicht nur an uns denken, sagt dieses Prinzip, sollen an unseren Vorrat, sondern an das Reich Gottes. Wir sollen geben, wir sollen auch andere in den Blick nehmen und sonst bestehlen wir Gott. Jesus hat gesagt, es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Es ist effektiv so. Also, es wurde ein Versuch gemacht, ich weiß die Details nicht mehr genau, aber es sind so zwei Gruppen. Eine Gruppe hat man einen Betrag gegeben, sagen wir mal 50 Franken, und gesagt, kauft euch etwas, macht etwas für euch. Und die andere Gruppe hatten 50 Franken, um damit andere zu beschenken. Und dann kamen alle zurück und sie wurden befragt und jene, die geschenkt haben, waren glücklicher als jene, die für sich selber etwas gekauft hatten. Also ich glaube, das ist ein Grundprinzip. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Einerseits auch, weil es uns gut tut, von uns wegzuschauen und anderen zu helfen, aber andererseits, weil Gott uns dafür belohnt. Aber eigentlich ist es schon krass, wenn wir uns das so vorstellen, Stehlen ist so weit verbreitet. Vielleicht haben wir alle schon gestohlen, ich weiß es nicht. Man vergisst es ja auch, so kleine Dinge als Kind oder so, man weiß es ja nicht mehr so. Aber ein Schüler, es geht von einem Schüler, der in der Schule vielleicht einen Maßstab nimmt, stiehlt, bis zum Großindustriellen, der eigentlich schon so reich ist, aber trotzdem noch andere Firmen übervorteilt, damit sein Gewinn noch mehr steigt. Aber jeder von denen fühlt sich betrogen, wenn im Sack nur 4 Gipfel statt 6 drin sind. Jeder. Und doch, keiner will bestohlen werden und doch tun es selber so viele. Darum sollten wir uns mal fragen, warum eigentlich? Warum stehlen Menschen? Kann es sein, dass man einfach das Gebot zu wenig kennt? Kann es sein, dass wir zu wenig Ehrfurcht vor Gott haben? Mag sein, dass es auch mitspielt, aber ich glaube nicht, dass das der entscheidende Punkt ist. sondern weil der Mensch Mangel hat. Der Mensch hat Mangel im Herzen, Mangel an Nähe zu Gott, Mangel an Vertrauen in Gott. Wenn ich Gott vertrauen würde, dann müsste ich nicht stehlen und nicht knauserig sein im Blick auf das Reich Gottes. Denn wenn ich ihm vertrauen würde, dann wüsste ich, er versorgt mich. Er schaut für mich. Und leider haben viele Menschen eine Mentalität des Mangels, wo man automatisch sucht, wo kann ich noch ein bisschen mehr bekommen oder mehr Rabatt und so. Und es ist mir, also es kommt manchmal automatisch. Oh, Haus der Bibel, Rabatt. Oh ja, da musst du Gott zu. Aber das Haus der Bibel hat ja nicht so viel voriges Geld. Eigentlich müsste man den Rabatt bei Amazon von mir aus, oder die haben genug Geld, aber nicht so. Oder dass man ein bisschen schaut, um was geht es eigentlich. Also nicht aus einer Mentalität des Mangels heraus und der Ich-Bezogenheit, sondern aus einer Sicht, wo kann ich geben? Natürlich, wenn ich selber nichts habe, dann wird es schwierig. Es gibt auch Leute, die wirklich ganz, ganz knapp dran sind. Und das ist etwas anderes, als wenn ich mehr verfügbar habe. Wie geht es dir in diesem Denken? Wie geht es dir dabei? Was läuft ab bei dir? Oder eben, wenn du in deinem Franken mehr abziehst in der Steuererklärung, als eigentlich richtig wäre, dann hast du einen Mangel im Herzen. Übrigens, das macht eh fast nichts aus dem Steuerbetrag, es lohnt sich sowieso nicht. Also, aber man soll es auch nicht machen, wenn es sich lohnen würde, natürlich. Gott ist ein Rettergott. Das hat er auch gezeigt, als er das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Das heißt also, Gott meint es gut mit uns, er meint es gut mit dir, er ist nicht irgendwie distanziert oder unberechenbar oder geizig, er ist dir nahe und er versorgt dich, weil er dich liebt. Und wenn du Gott als Vater hast, dann brauchst du auch nicht zu stehlen, nicht im Kleinen und nicht im Großen, sondern dann kannst du großzügig geben. Denn Gott ist dir gegenüber auch großzügig. Das sehen wir daran, dass Jesus Christus sein Leben für uns gelassen hat. Er hat nicht einen Weg gesucht, wo sein Leben verschont wurde. Vielleicht hätte es auch viel gekostet, aber sein Leben nicht. Nein, er hat sein Leben gegeben, dass er unsere Schuld vergeben kann. Und er hat uns nicht nur die Schuld weggenommen, sondern er möchte uns enorm reich beschenken, indem er uns einen Platz im Himmel gibt. Aber wir müssen es natürlich annehmen. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass Gott sagt, wenn du das willst, dann kannst du es haben. Wir können es annehmen, indem wir an ihn glauben und ihm vertrauen. In Johannes 10, Vers 10 lesen wir, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Ja, wer ist der Dieb? Der Dieb ist der Teufel. Und wenn wir stehlen, wem gleichen wir dann? Dem Teufel. Das ist nicht so, ist nicht gut. Sollten wir nicht. Interessant finde ich, wenn uns Unrecht passiert, auch im Kleinen, dann haben wir oft einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn. Wir verlangen Gerechtigkeit. Und die Forderung nach Gerechtigkeit gilt aber nicht nur für andere, sondern auch im Blick auf unser eigenes Leben. Wenn wir gestohlen haben, dann sind wir schuldig vor Gott und dann brauchen wir Vergebung. Wir brauchen dann Vergebung. Und wie sieht das bei dir aus im Stehlen? In all den verschiedenen Bereichen. Die einen sind ja so ein bisschen banal offensichtlich, aber wir haben gesehen, es geht ja auch noch ein bisschen in die Tiefe, wo es dann nicht mehr ganz offensichtlich ist. Aber ich mache dir Mut. Nimm das ernst, was Jesus dir aufs Herz gelegt hat und bereinige es, wo es noch geht. Gewisse Dinge können wir ja nicht mehr bereinigen, aber einiges kann man noch, auch wenn es viele Jahre zurückliegt. Ich habe von einem angesehenen christlichen Führer gehört, der hat in Österreich gelebt, in einem Dorf. Die hatten da ein Werk, ein christliches Werk. Der war vielleicht gegen 50 so. Und der war, ich weiß auch nicht, vielleicht 30 Jahre Christ. Und da ist ihm plötzlich so etwas aufgepoppt, dass er als Teenager hat er in einem Laden einen Socken gestohlen. Und er hat das dann auf die Seite geschoben. Ja, nein, also das hat ja fast nichts gekostet und es ist ja schon lange her. Und das ist wieder aufgepoppt und nochmal aufgepoppt. Und irgendwann dachte er, ja, ist ja egal, gehe ich halt in diesen Laden. Er ist christlicher, angesehener Leiter, ging hin und sagte, die kannten sich ja, weißt du, die kannten sich. Er sagt, du, ich habe hier vor 30 Jahren Socken gestohlen, ich möchte ihn ja noch bezahlen mit Zins, es tut mir leid. Der hat das gemacht. fand ich super. Es hat ihn recht viele Überwindungen gekostet, aber nebenbei war das ja auch ziemlich ein großes Zeugnis auch für Jesus. Und tut auch gut, dass man nicht hochmütig oder den Hochmut ein bisschen wieder abtöten kann zwischendurch. Aber die Bibel zeigt, überführte Diebe müssen ihre Reue auch ganz praktisch zeigen. Also nicht nur Jesus, bitte vergib mir, ich habe gestohlen, sondern auch die zwischenmenschliche Ebene in den Blick fassen. Wo ich es noch gut machen kann, dass ich hingehe und es auch noch tue. Epheser 4,28 gibt uns konkrete Anweisungen. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Also wer gestohlen hat, soll damit aufhören, das ist das eine, aber dann geht es weiter. Er soll arbeiten. Und wozu? Damit er eben geben kann, damit er das hat, um zu geben, großzügig zu sein. Das betrifft auch die Gemeinde. Die Familie Gottes sollte an erster Stelle kommen. Die eigene Familie sollte zuerst kommen. Einerseits ist das ein Appell an unser Verhalten. Aber wenn wir auf dieser Appellebene einfach verharren, dann ist es schwierig. Oder dann hat man vielleicht im Moment ein schlechtes Gewissen und nachher ist es wie vorher. Wir brauchen eigentlich eine tiefere Veränderung, eine Veränderung unseres Herzens. Wenn Jesus unsere Schuld, uns die Schuld vergibt und in unser Leben einzieht, dann beginnt der Heilige Geist, unser Herz zu verändern. Und wenn wir mit ihm leben und ihn an uns wirken lassen, dann wird er auch immer wieder mal eine Phase geben der Veränderung, etwas aufzeigen. Und dann verändert er eben uns auch in dieser Hinsicht. Und dann wollen wir auch fleißig sein und dann wollen wir anderen helfen und dann merken wir, dass das Freude macht, dass es etwas Tolles ist, anderen zu helfen, weil wir erkennen, bei Gott komme ich nicht zu kurz. Geben ist wirklich besser als nehmen. Und großzügig sein ist etwas Schönes. Das gibt Freude ins Herz und Jesus segne mich. Und so gibt uns Jesus auch einen Rat. Vielleicht ist es sogar mehr als ein Rat, weil es hat ein Ausrufezeichen am Schluss in Matthäus 6, Vers 20. Da heißt es, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Also wenn wir so leben, eben in dieser Großzügigkeit, können wir uns Schätze anhäufen, die sind wertvoller als die Goldreserven der Nationalbank. Die bleiben in Ewigkeit. Im Himmel wird nicht mehr gestohlen. Im Himmel, hast du einen Schatz, den du jetzt schon anhäufen kannst, der wird nicht irgendwie rosten oder kleiner werden oder weggenommen. Du musst nie Angst haben, dass der gestohlen wird, auch nicht abschließen. Vielleicht ist dir heute Morgen etwas bewusst geworden, wo du etwas gestohlen hast, materiell, digital, oder du hast vielleicht eine Schuld nicht beglichen. Vielleicht geht es auch um Arbeitszeit. Vielleicht geht es, du warst Gott nicht gegenüber knausrig. Dann mache ich dir Mut, dass du das vor Jesus bekennst zuerst. Aber auch, dass du dann hingehst und es erstattest, wo es noch möglich ist. Und dass du dich vom Heiligen Geist auch verändern lässt. Dass du das wie anstrebst und sagst, Jesus, hilf mir, ich möchte mich verändern. Und dann auch, mach dir bewusst, Arbeit ist ein Privileg. Dass wir arbeiten können, dass wir einen Lohn haben, sei fleißig und sei großzügig. Dabei darfst du wissen, Gott versorgt dich. Er versorgt dich wirklich. Er gibt dir, was du wirklich brauchst. Dieses kurze und kleine Gebet ist wie ein Türöffner für unsere Freiheit und für gegenseitiges Vertrauen. Und das ist die Grundlage für starke Beziehungen. Amen. Lasst uns beten. Ja, lieber Herr Jesus, danke, dass du vertrauenswürdig bist. Und Herr, wir sehen dich nicht, du bist unsichtbar. Und doch bist du die Person, die am meisten Vertrauen verdient. Und ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, du weißt, wo wir stehen, an welchem Punkt. Wahrscheinlich sind wir alle ein bisschen an einem anderen Punkt. Aber gib uns Mut, dass wir dort, wo wir sind, uns einfach einen Schritt vorüber bewegen. Auch ins Vertrauen hineingehen. Dass wir vielleicht auch etwas ändern in unserer Grosszügigkeit, im Blick auf die Gemeinde, im Blick auf andere Menschen. Dass wir auch wie unser Denken verändern lassen wollen, dass wir nicht jeden Franken wollen, noch mehr rausholen, sondern dass wir sehen, ja, was geht es eigentlich? was willst du? Danke vielmals, dass du uns kannst da an der Hand nehmen und dass wir einfach immer noch mehr auf dich schauen können. Wir werden dich loben und preisen. Amen.